Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo und Überlebender einer Taxifahrt in Berlin.
Die Geschichte müssen Sie gleich erzählen.
Um Gottes Willen.
Mir und auch all den anderen, die hier im Studio sind. Wir sind hier heute nicht allein, sind wir natürlich nie, weil uns natürlich ganz viele Menschen zuhören, aber wir sind hier auch wirklich nicht allein in diesem Studio. Heute ist die Premiere unseres offenen Studios. Immer donnerstags wird diese Sendung ein kleines Live-Publikum im Studio haben. Ihnen, die Sie da sind, heute hier ein herzliches Willkommen.
Hallo Berlin!
Und hey, das ist Radio!
Das ist lustig, natürlich Küppers, alle die Arme oben.
Ne, aber man merkt, Herr Küppersbusch, Sie sind ein Fernsehmann, weil wir hatten gerade vorher gesagt, ach, so, im Fernsehen funktioniert das, da gibt es da die vorher dann immer so Stimmung machen.
Warm-Upper, ja.
Genau. Und wir haben gedacht, wir sind das ehrliche Medium. Wir lassen die Leute hier einfach erstmal das alles auf sich zukommen.
So im Mumiengroove einfach mal eine Stunde hören und dann sind sie warm.
Genau, vielleicht schon ein bisschen früher. Wo waren wir gerade? Wir können die Taxifahrer später vor. Ja. Wir wollen hier natürlich heute, wie immer, über die wichtigen Themen des Tages reden, Fragen stellen. Deswegen bin ich auch gespannt aufs Publikum, weil wir auch gerne mal Ihre Fragen hören wollen an den Tag. Herr Küppersbusch, wie ist das für Sie? Reden Sie anders vor Publikum?
Ja, also es gibt diesen Menschen, der auch bei Tante Hilkes 70. automatisch irgendwann auf dem Tisch steht und die Rede hält, den Publikum triggert. Und es gibt den Menschen, den Publikum eher einschüchtert, der dann einsilbiger wird. Und in meiner beruflichen Front gibt es beide Typen, also die dann einfach sozusagen ihr wahres Ich auskehren, wenn sie vor dem Mikrofon, vor der Kamera stehen. Und es gibt die ein bisschen zusammenschnurren.
Und welcher sind Sie? Welcher Typ?
Letzteres.
Okay, gut. Wir reden heute unter anderem, ich sage es jetzt mal inhaltlich, über Bluttests, mit denen man das Down-Syndrom erkennen kann. Das ist ein Thema, das auch gerade Thema der Nachrichten schon war. Ist das heute eine Selbstverständlichkeit oder ein ethischer Dammbruch? Heute fällt eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Werden Krankenkassen Bluttests Schwangeren künftig bezahlen? Bluttests, mit denen das Down-Syndrom bei Embryonen festgestellt werden kann. Entscheidend wird das ein Gremium namens Gemeinsamer Bundesausschuss. Das ist ein Gremium, das festlegt, was medizinisch, ja, wie soll ich das sagen, so sinnvoll und notwendig ist, dass es eine Kassenleistung wird. Der Journalist Friedrich Küppersbusch ist bei mir heute im offenen Studio, heute also mit Live-Publikum. Herr Küppersbusch, das wirft viele ethische Fragen auf. Die erste, die sich aber ganz konkret stellt, die Frage, die sich heute stellt, sollte dieser Bluttest von Krankenkassen übernommen werden?
Ja, ganz klar. Wobei, Sie haben es schon angesprochen, es ist eigentlich die Debatte vor der Debatte, um nicht zu sagen, es ist die falsche Debatte. Diese Dinger kosten, schreibt die Frankfurter Rundschau, 130 bis 420 Euro. Das kann für manche Schwangere oder manche werdende Eltern schon ein Punkt sein, zu sagen, puh, können wir uns nicht leisten. Und dass dann manche sich informieren können über das Embryo, über den Verlauf der Schwangerschaft und andere aus finanziellen Gründen nicht, das geht überhaupt nicht.
Also wenn Gleichheit für alle und dann eben auch gleicher Zugang für alle. Ich verstehe den Gedanken, aber Sie haben es ja gesagt, das ist eigentlich die Entscheidung vor der Entscheidung. Eigentlich müsste man sich doch grundsätzlich erstmal darüber verständigen, was wollen wir eigentlich medizinisch möglich machen und was nicht. Und dann ist dieser gemeinsame Ausschuss sicherlich nicht der richtige Ort.
Ganz banale Frage. Jeder, der möchte, soll das Ergebnis bekommen können. Nur, was mache ich mit dem Ergebnis?
Ja.
Also ich habe das in meinem privaten Umfeld mal erlebt. Da werden sie dann eingeladen zur nächsten Humangenetik-Universität, eine Stunde erstmal befragt, was haben sie eigentlich, was haben ihre Eltern, Großeltern. Also nach einer halben Stunde Interview glaubt man, ich bin echt Genschrott, wir hätten niemals Sex haben dürfen. Und dann wird an damals, ist schon eine Zeit her, Aktenordner aus dem Regal geholt und die Wissenschaftlerin blättert da drin und es wird von Seite zu Seite schlimmer mit Fotos und Beschreibungen und denkst, hoffentlich blättert die weiter und irgendwo bleibt sie stehen und sagt, das hat ihr Embryo. Und dann gibt es einen Frauenarzt, der sagt, naja, Sie haben ja schon ein gesundes Kind. Sie könnten noch mehr gesunde Kinder bekommen. Und der Semikolon zwischen diesen beiden Sätzen heißt, der Gesetzgeber würde hier eine Abtreibung zulassen. Dann gibt es Verwandte, die blättern im Schirembel, die sagen, ey, seid ihr irre? Wisst ihr, was das für euer Leben bedeutet? Was ist, wenn dieses Kind euch irgendwann fragt, ihr wusstet es doch, was ihr mir für ein Leben zumutet?
Mhm. Ist das,
dann gibt es Selbsthilfegruppen, wo man hingeht und sagt, okay, das ist jetzt sozusagen der ausgewachsene Typ von dem, was unser Baby hat oder unser Embryo hat. Die lieben ihr Leben, die finden das toll. Also du kommst in die Mutter gerade, also es ist ja immer noch ein Körperteil der Mutter, was da heranwächst und der Vater eben mit der Dämpfung, dass er zumindest die Mutter zu unterstützen hat, du kommst in eine Entscheidungshölle und da, ob ich jetzt einen Test bezahlt kriege oder nicht, feine Sache, ja. Aber dahinter ist die Gesellschaft gefordert.
Herr Küppersbusch, in die Entscheidungshölle kommt man natürlich erst durch das Wissen. Ja. Jetzt stellt sich dann für mich die Frage, weil die Frage ist ja, wie kann man einzelnen Menschen, die das erleben, gesellschaftlich, politisch, dadurch, wie wir es organisieren, helfen? Wäre die allererste Hilfe, dass wir sehr offen und ehrlich darüber diskutieren, was wir eigentlich wissen wollen? Und was wir zulassen an Möglichkeiten, solche Dinge zu erfahren, möglicherweise genetische Erkrankungen bei Embryonen?
Also das klingt jetzt ein bisschen nach Kirchentag gemessen an den harten Fakten, die Mediziner, Naturwissenschaftler und Gesundheitspolitiker zu bieten haben. Aber die Nachricht, das woran zu arbeiten ist, ist nicht dieses vergleichsweise kleine Geld in einem riesigen Gesundheitsetat, sondern ist die Bereitschaft der Gesellschaft zu sagen, wow, interessant, du bist anders. Mhm. Also mal davon ab, dass Gott würfelt und wir wahrscheinlich irgendwann mal ziemlich genbeschädigte Kinder von Menschenaffen waren und Glück gehabt haben, dass die uns nicht weggeworfen haben. Also so geht Schöpfung, einfach so geht Evolution. Ist die Frage, lässt man die Leute mit dem, was sie dann da erfahren, allein? Und das darf nicht sein. Es gibt das schon, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt nicht nur die drei Formen von Trisomie, die da untersucht werden können jetzt, sondern es gibt jede Menge genetische Veränderungen, die eine gewisse statistische Häufigkeit in der Schwangerschaft haben und eine andere statistische Häufigkeit bei den Geburten. Sprich, man muss das schlimme Wort sagen, es findet bereits jetzt Selektion statt. Vielleicht die Selektion der Besserverdienenden, weil die mehr Chorionzottenbiopsie, Fruchtwasseruntersuchung, Blutuntersuchung sich leisten können oder Ärzte, dass der Privatpatientin dann schon lieber mal reindrücken. Es gibt diese Selektion und das ist ein Zeichen dafür, dass wir diese Debatte längst führen müssen.
Aber ich frage mich dann bei dieser Debatte, ist das eine, die man überhaupt dann noch einfangen kann, wenn Sie sagen, das gibt es schon in bestimmten Bereichen und ja durch Ihre erste Antwort eigentlich dann auch dafür plädieren, zu sagen, wenn dann für alle gleichermaßen.
Zugänglich, nicht obligat. Also dieses,
Da ist ja häufig das Problem, Herr Küppersbusch. Ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit bei Kassenleistungen. In dem Fall muss man auch dazu sagen, für Risikoschwangerschaften, das ist, glaube ich, ab 35 in der Regel und wenn es genetische Vorbelastung gibt.
Oder wenn eine Unklarheit vorliegt.
Aber was Kassenleistung ist, suggeriert ja auch immer ein bisschen, das ist richtig und das ist gut. Macht das.
Ja, deswegen hat die FDP auch nicht ganz zu Unrecht für ihren Tweet im Frühjahr, da war dann ein junger Mensch mit Trisomie, also erkennbar, abgebildet und der Claim Trisomie muss Kassenleistung werden. Also da schwebte schon so ein kategorischer Imperativ mit, ihr müsst euch alle untersuchen lassen. Und das ist Quatsch. Die Konsequenz aus dem Beispiel in meinem persönlichen Umfeld war, dass andere Paare, wo die Mutter vielleicht auch schon 35 war, gesagt haben, jetzt haben wir das gesehen, wie das bei euch gelaufen ist. Wir entscheiden uns bewusst gegen den Test.
Wie kriegen wir das denn politisch hin, was Sie all das da gerade gesagt haben? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, man kriegt diesen Geist nicht mehr in die Flasche.
Nee, kriegen wir nicht. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Herr Frenzel, aber das wird ja auch noch größer, weil die Möglichkeiten der Gentests immer größer werden.
Ja. Genau, das ist ja jetzt ein Bereich, den wir wahrscheinlich noch einigermaßen im Konsens als Krankheit bezeichnen würden. Aber Sie haben ja natürlich schon zu Recht gesagt, es ist eben ein andersartig Sein. Es ist eben sozusagen, es gibt eine gewisse Norm, die man wahrscheinlich irgendwie definiert. Es ist ein Abweichen davon. Aber man kann
Wenn ich ein Computer wäre oder künstliche Intelligenz und sage, ich bereite mich gerade auf die Weltherrschaft vor, dann würde ich sagen, den Küppersbusch und den Frenzel, den kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Stephen Hawking fand ich gut.
Ja,
also die Schöpfung entwickelt sich weiter und vielleicht sind wir gerade ein Auslaufmodell und ganz schön arrogant, wenn wir meinen, der ist behindert, die ist nicht behindert.
Okay, aber jetzt nochmal mein Versuch. Wie kann man da politisch dann einen Damm ziehen? Kann man das überhaupt noch? Also würde eine große Bundestagsdebatte helfen? Es gab ja so eine kleine schon zu diesem Thema, aber würde es helfen, wenn der Bundestag offen und ehrlich darüber ohne Fraktionszwang reden würde, abstimmen würde, irgendeinen Rahmen setzen würde?
Unser Bundesgesundheitsminister, den ja inzwischen auch seine Vorgesetzte, die Kanzlerin, lobt, dass er Schwung in dieses Ministerium gebracht hat, kämpft für die obligate Masernimpfung, bezahlt Silikonbrüste, wenn das medizinisch angezeigt ist, hat ein schickes Terminservicegesetz gemacht. Also der Mann hat ein sehr starkes Magnetorgan in der Nase, wie so eine Brieftaube, der weiß, wo der nächste Applaus und die nächste Schlagzeile ist. Und hinter dieser Schlagzeile, sparen will, dass diese Trisomietest Kassenleistung wird, ist der eigentliche Job, den ich mir von der Gesundheitspolitik erwarte, nämlich eine breite Debatte loszutreten. Wie unterstützen wir Eltern, die sich für ein solches Leben entscheiden, für eine solche Schwangerschaft? Oder wie unterstützen wir auch Eltern, die damit rumlaufen müssen? Wir haben uns dagegen entschieden.
Der Tag mit Friedrich Küppersbusch, Geschäftsführer der Pro Bono Fernsehproduktionsfirma, Kommentator auf verschiedensten Kanälen. Heute unser Gast bei der Premiere unseres offenen Studios. Sendung ab jetzt immer donnerstags mit Live-Publikum, das auch Sie sein können. Im Berliner Funkhaus schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de mit Ihrem Namen, mit Ihrem Wunsch Donnerstag. Dann können Sie auch mit dabei sein, so wie das Publikum, das hier heute bei uns ist. Apropos Termine, Friedrich Küppersbusch, was machen Sie morgen, Freitag um 12 Uhr?
Hier werde ich als Arbeitgeber, Sie haben meinen Job als Geschäftsführer gerade angesprochen, sehr ordentlich am Schreibtisch sitzen und empört darüber sein, dass meine Mitarbeiter blau machen.
Die machen blau für den großen
Klima-Streik. Der Redaktionsdirektor war bei mir vorstellig und es ist schon so eine Spätform von Spitzengewerkschaft. Da sagte, wir würden gerne morgen in Köln, sitzen die an der Fridays for Future Demo teilnehmen, und ich habe dann das großzügig erlaubt und eigentlich um die Mitarbeiter zu demütigen. Die wollen streiken, aber der Chef sagt, nö, könnt ihr gar nicht, geht doch.
Herr Küppersbusch, über diesen Aspekt müssen wir gleich nochmal reden. Also was Streik bedeutet und wie viel Widerstände man auch braucht in einer Gesellschaft, damit etwas wirkt. Ich frage mal unser Publikum hier erstmal so grob hinein, wer wird denn morgen mitdemonstrieren, mitmarschieren? Ja, da gehen so ein paar.
1, 2, 3.
Ja, wir haben hier so ein Publikum von also 14 Leuten.
Aber was bestreiken Sie da, indem dass Sie Studierende sind?
Also genau, wir haben heute vor allem hier Studierende da. Mag jemand das schon mal beschreiben, die Diskussion, die es da auch gab?
Jetzt ist hier ein Pantomime-Festival.
Beschreiben Sie mal, Friedrich Küppersbusch. Sie sehen, aber wir haben schon gehört, es gibt so ein bisschen.
Also wir haben jetzt halt hier nur so ein Mikro, da müsste sich jemand nach vorne wagen und sagen, ich nehme an, Sie studieren, das heißt, morgen gibt es eine Veranstaltung.
Hallo, sagen Sie es kurz.
Ich bin Katja.
Alles klar, Katja. Und morgen mit dabei bei der Demo und nicht in der Uni?
Ja, das ist die große Frage. Also ich bin jetzt nicht persönlich involviert, aber ein paar von unseren Studenten schon. Zum Beispiel für die Unternehmergruppe Fridays for Future und noch eine andere Gruppe. Wir persönlich haben morgen auch den Kurs. Also wir sind hier vom Career Center, ein berufsvorbereitender Journalistenkurs. Und jetzt ist die große Frage vielleicht, ob wir da auch eventuell komplett mit dem ganzen Kurs hingehen.
Ja, okay.
Das ist der Prof?
Ja.
Prof hat auch die Daumen hoch. Das ist
Kinder. Aber genau, aber da sind wir also ein bisschen bei dem.
Gesellschaftlicher Konflikt geht doch nicht so, dass alle einer Meinung sind. Ich finde, für uns Ältere oder uns Bosse ist die Aufgabe, total sauer zu sein oder wenigstens so zu tun. Das ist komisch an diesem Streik.
Warum? Alle sind dafür. Ja. Genau, gute Frage. Warum eigentlich, Herr Küppersbusch? Weil das immer so war, dass man gegen die Alten und gegen die Mächtigen aufbegehren musste und dass die verärgert sein müssen?
Also Dinge können sich ja verändern. Aber Streik war eigentlich, es gab Maschinenstürme. Die Proleten wollten in die Fabriken und haben gesagt, das macht uns unsere Arbeit, unser Leben kaputt. Und dann haben sie irgendwann gesehen, Maschinensturm bringt es, weil der Boss kauft sich neue Maschinen hinterher, wenn die kaputt sind. Und dann haben sie gedacht, wie können wir denn unseren Protest vorbringen? Aha, wir kommen nicht zur Arbeit, dann hat er ein Problem. Also es ist eine Konfliktlinie. Und ich finde natürlich gut, dass es Demonstrationen gibt. Man sieht ja jetzt die politische Wirkung. Es gibt ein Klimakabinett, also ein gestisches Kabinett, wenn Sie so wollen. Und es gibt eine lebhafte Diskussion, wie man dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nachkommen kann. Aber wir sind noch nicht an der Konfliktlinie.
Also die Konfliktlinie müssen wir sicherlich gleich auch besprechen. Aber Herr Küppersbusch, ich habe mich immer auch selbst befragt, weil ich hatte auch diesen Reflex, dass ich dachte, Streik ist doch eigentlich nur gut, auch schon bei den Schülern und Schülerinnen. Da müssen eigentlich die Lehrer streng sein und sagen, das geht gar nicht. Erst dann wirkt es richtig. Und die Eltern dürfen auch nicht sagen, super, wir laufen mit. Aber vielleicht ist das ja gerade der Reiz und das Schöne und das Gute an dieser Situation, dass man aus dieser alten Logik raus ist und da wirklich Schülerin mit Vater und Lehrer gemeinsam marschieren kann und noch mit dem Arbeitgeber vom Vater möglicherweise.
Ich freue mich, wenn Menschen engagiert sind und ihre Meinung äußern, und ich freue mich, wenn die sagen, dafür nehme ich auch was in Kauf. Also mein Horror sind immer, wir haben Eislaufeltern, wir haben Helikoptereltern und jetzt haben wir auch noch Eltern, die sagen, mein Sohn muss Robert Habeck werden, und die treten den dann so lange, bis er streiken geht. Das ist halt Blödsinn. So, aber was ist der Konflikt, den Sie angedeutet haben, dass Sie noch überlegen, ob Sie es machen oder nicht?
Ich wollte noch mal kurz was aufgreifen zur Konfliktlinie. Also normalerweise würde ich sagen, Konflikt ist gut, Diskussion ist super, um halt vielleicht auch dem eigenen Kind oder den jüngeren Leuten in ihrer Charakterfindung, in ihrer Persönlichkeitsfindung zu helfen, damit diese natürlich dann sagen, gerade wenn Jugendliche sind, zu sagen mit 13, 14, nein, das ist mein Standpunkt und den dann selber auch zu finden und zu verteidigen. Aber ich würde sagen, beim Klimastreik, das ist so eine riesige Gemeinschaftsaufgabe, dass man da wirklich alte Mauern und gerade Generationenkonflikte oder andere Konflikte zwischen Ethnien, zwischen ne, was es auch immer gibt, einbrechen sollte und da zusammen das Zepter gemeinsam auf die Straße zu gehen und ja.
So, Herr Küppersbusch, gibt es darauf eine zynische Antwort eines langjährigen Politikbeobachters oder sagen Sie, ja,
okay. Für uns Medien wäre es natürlich besser, wenn es sozusagen den Weg vom Maschinensturm hin zur gesellschaftlichen Kundgebung dann umgekehrt gehen würde und ihr mal bei ein paar Energieversorgern die Scheiben einschmeißt. Also da haben wir mehr zu berichten. So ist es irgendwie die ganze Zeit gesellschaftlicher Kuschelsex und da wird die Berichterstattung einschlafen. Okay, so zynisch sind wir. Sie wollten es zynisch?
Ja, nee, ja doch.
Ist okay. Gewalt auf
nee, ich dachte jetzt kurz, Sie meinen das wirklich ernst, aber es war ja ein Bild. Nein, aber lassen Sie uns gleich mal drüber diskutieren, weil ich glaube, das, was ich auch bei Ihnen höre, Friedrich Küppersbusch, ist natürlich die Frage, es gibt den Appell, mehr Klimaschutz, nehmt das ernst, macht es schnell und dann gibt es natürlich die leidige Frage, wie schnell, wer muss den Preis zahlen, wer ist bereit, den Preis zu zahlen. Und eine Frage, die uns als Radiomacher immer wieder umtreibt, was sind eigentlich die Fragen, die sich die Menschen stellen, die uns zuhören, das Publikum. Das will ich Sie hier im Studio gerne fragen. Jetzt wurde hier schon während der Musik lebhaft darüber diskutiert. Was sind eigentlich die Fragen an das Großthema Klimawandel? Was möchte man sagen? Ich schaue mal vorsichtig in diese Runde, ob sich da schon was klar formuliert hat. Bitte.
Ich leite nochmal die Frage weiter. Wir haben uns gefragt, warum man in der Debatte eigentlich das Wort Streik benutzt und nicht Bewegung, weil das vielleicht auch ein bisschen negativ besetzt ist.
Ist es das? Weiß ich gar nicht.
Finde ich korrekt. Es ist eine Bewegung. Es ist halt kein, also die, das ist ja ausgegangen von Greta Thunberg und von Schülerinnen und Schülern und es gibt da keinen Streik. Und inzwischen entpuppt es sich ja als über die Generationen hinweg greifende Bewegung, erinnert eher an die sozialen Bewegungen Anfang der 80er für Frauen gegen SS-20, gegen Nachrüstung, für Umweltschutz, gegen Atomkraft. Finde Ihren Hinweis berechtigt.
Aber Teil, also wenn Sie auf die neuen sozialen Bewegungen derzeit ansprechen, Teil war ja auch immer sowas wie ein ziviler Ungehorsam. Also irgendwas, das wehtut, dass man was blockiert, dass man irgendwelche Zufahrten blockiert. Ja. Das soll jetzt morgen, glaube ich, auch zumindest teilweise auch stattfinden. Also Kreuzungen, die blockiert werden. Ich glaube, so detailliert ist das nicht aufgeschrieben, damit auch die Überraschung da ist. Aber gleichzeitig sind wir natürlich bei diesem, ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber bei dieser großen Einigkeit, die erstmal in diesem Ziel besteht. Wir wollen.
Ja, vielleicht ist es auch einfach nur fucking Romantik von einem alten Mann. Also wir haben uns damals eine schreckliche Gewaltdebatte eingehandelt. Also niemand redete mehr über Atomkraft oder über Frauenrechte oder Genderrechte und über Nachrüstung, sondern ihr müsst erstmal der Gewalt abschwören. Ne? Und unsere Themen waren weg im Grunde wieder. Diese Bewegung kommt gewaltfrei daher. Da spart sie sich diese Ablenkung und der Druck auf die Politik ist eminent. Also man könnte jetzt von hier bis da sehr viele Themen ankreuzen, die im Moment in dieser Gesellschaft verhandelt werden sollten. Aber offenbar ist es der Bewegung gelungen, ihr Thema an Nummer eins zu setzen. Mhm. Es gibt, wie gesagt, ein Klimakabinett. Andere sagen, ist es nicht eine Querschnittsaufgabe? Also warum soll jetzt der Justizminister zum Beispiel nicht dabei sitzen, wenn es über das Klima, weil er müsste ja am Ende irgendwie mal die Gesetze machen. Es gibt die CSU, die auf einmal sagt, ach du Himmel, wir werden ja nur noch von über 110-Jährigen gewählt und so wie wir uns im Landtagswahlkampf eher der AfD rhetorisch angenähert haben, Obergrenze, ausländerfeindliche Äußerungen, so sind wir jetzt die wirkliche Umweltpartei, sagt der Söder diese Woche.
Aber wissen Sie, was Söder heute sagt? Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, hat gerade heute Morgen im Bayerischen Rundfunk gesagt, der Klimaschutz darf die Gesellschaft nicht spalten. Und meint damit, glaube ich, natürlich diesen ganzen Bereich der konkreten politischen Maßnahmen, die jetzt anstehen. Und das ist natürlich die Frage. Große Bewegung, wir wissen noch nicht, wie viele Menschen morgen da demonstrieren werden, aber wahrscheinlich wirklich eine große Zahl. Wir wissen aber auch, alles, was da politisch jetzt passiert und beschlossen wird, wird, wenn es wirken soll, richtige Auswirkungen haben, auch auf ganz konkretes Leben, zum Beispiel für Pendler, zum Beispiel für Menschen, die im Kohlebereich arbeiten und so weiter und so fort. Leute, die Autos bauen in Deutschland. Ich glaube, das ist damit gemeint. Und das ist vielleicht, Friedrich Küppersbusch, auch die Debatte, die Sie meint, wo es jetzt wehtut.
Ich glaube, dass die CSU sehr gut ist in der Imagepflege. Das stimmt. Sie hatten 1970 einen Umweltminister, den ersten Deutschlands und Europas, Max Streibel. Es gibt ja auch einen Link zwischen Heimatverbundenheit und Umwelt. Also bewahre unsere schöne Heimat. Das ist ein konservatives Moment. Will ich den gar nicht abreden. Nur, was da programmatisch vorgeschlagen ist, ist ein bisschen so aus der Abteilung, Tampax-Tage spürt man nicht. Also wir wollen was tun, aber es soll niemandem wehtun. Hinter der großen Geste, die CSU ist die Umweltschutzpartei, steht, nein, aber eine CO2-Abgabe wollen wir nicht. Hinter Macrons Einladung, eine Kerosinsteuer zu machen, um die Leute aus den Flugzeugen rauszukriegen, sagt die CSU, nee, das auf keinen Fall. Und dann geht es weiter. So, und dann heißt es ja, wir müssen fördern, wir müssen die guten Ideen fördern und nicht mit Strafen arbeiten. Und das ist ein bisschen komisch, weil es im Moment in der Bevölkerung, glaube ich, sogar eine Bereitschaft gibt, zu sagen, wir haben ein Ziel und wir wissen, dass es ein bisschen wehtun kann, das Ziel zu erreichen, und wir sind bereit. Mhm. Und das zu unterfordern.
Ja, ich habe noch eine Frage. Der Klimaschutz ist ja eine globale Aufgabe. Glauben Sie, dass das die deutsche Politik auch hinbekommt?
Ehrlich gesagt, es gibt ja diese Stimmen, die sagen, also selbst wenn wir hier diese Verringerung 40% unter den Werten von 1990, das ist das Klimaziel, hinbekommen. Hey, wer sind wir? Also wir sind zwar die viertgrößte Industrienation, aber wir produzieren nur 2% des weltweiten CO2. Und ob wir nur was machen oder nicht, ist auch egal. Da versuche ich nochmal so einen machiavellistischen Trick. Wir könnten, indem wir es machen, Auto, Kohle, Stahl, Maschinenbau noch am wenigsten, transformieren und weiter ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsstandort bleiben.
Glauben Sie
weil
das?
Weil wir die Technologien dafür entwickeln müssen.
Aber Friedrich Köpers, liegt über allem nicht die eine große Frage, auch bei allem, was das Klimakabinett da jetzt morgen beschließen mag, was in New York Anfang der Woche beim Weltklimagipfel beschlossen wird oder zumindest ausgetauscht wird. Letztendlich stellt sich doch die Frage, ist grüner Kapitalismus möglich? Also kriegen wir das hin, im Prinzip einer Wachstumslogik weiterhin zu folgen, indem wir sie smart machen, indem wir sie irgendwie als Green Deal ausrichten? Oder geht es nicht echt viel tiefer in die Art und Weise, wie wir leben und wie wir auch immer irgendwie mehr haben wollen?
Es ist eine Wette. Also es ist einfach die Wette, ob dieser Planet eines Tages sagt, Herr Doktor, ich habe schlimm Mensch. Kann man da irgendwas gegen tun oder ob wir uns mit dem einigen? Die Frage, die Sie angesprochen haben, wir haben einen Atomausstieg gemacht, das heißt Rot-Grün hat den gemacht und die konservative Regierung hat es nachvollzogen. Und in Frankreich stehen 52 Atomkraftwerke. Da hätten wir schon keinen Atomausstieg machen müssen. Also es geht ja auch immer darum zu beweisen, dass, wow, guck mal, die Deutschen, die Pfeffersäcke, die Reichen, die kriegen das hin. Also ist Wohlstand und Verzicht auf gefährliche Technologien schließen einander nicht aus. Nicht, dass am deutschen Wesen wieder die Welt genesen soll, aber wenn wir das demonstrieren können, warum nicht?
Mhm. Atom ist jetzt natürlich echt ein schwieriges Stichwort, weil...
Das Atom
denn ich meine, dass die Franzosen
monströses Haupt in dem Moment, wo wir aus dem CO2 raus wollen.
Genau, ja. Aber dass die Franzosen beispielsweise pro Kopf nur halb so viel CO2 ausstoßen wie wir, hängt
hat damit
leider,
zu tun.
Leider Gottes auch damit zusammen, dass sie so viele Atomkraftwerke haben. Aber diese Debatte will ich jetzt nicht nochmal neu aufmachen. Was ist noch wichtig? Wir hätten da einen Geburtstag und zwar dieser Frau. Wir halten da gerade mal ein Foto hoch für unser, das sage ich dazu, heute sehr junges Publikum. Und ich frage mal so, ob da sofort erkannt wird, wen wir da feiern heute zum 70. Ich sehe ein Kopfschütteln. Manche hatten schon die Chance, irgendwie auf unseren Ablaufplan hier zu gucken, der auf dem Bildschirm ist. Friedrich Köpersbusch würde es sofort erkennen.
Ja, Twiggy. Ja. Twiggy wird, wenn ich es richtig sehe, 70.
Genau.
Also Leslie Twiggy Lawson, geborene Hornby, ein Fotomodel, die als 16-Jährige berühmt wurde, wo man noch Hoffnung haben könnte, naja, irgendwann ist die ausgewachsen und hat dann auch was gegessen. Aber natürlich stand sie für dieses fast knabenhaft schlanke, zerbrechliche Zweiglein. Twig, der Zweig, Twiggy, Zweiglein.
Mhm. Und sie stand eben auch für diesen Look der Swinging 60s, ne? London und alles, was sich von dort in die Welt transportierte. Sie sind aus der Dekade geboren, ja. Also insofern wahrscheinlich nicht direkt davon erreicht worden, oder?
Nee, mir war das irgendwie, ich dachte ja, Frauen, die begehrt werden in der Öffentlichkeit, das ist dann sowas wie Marilyn Monroe oder irgendwie müssen die alle aussehen wie eine Colaflasche, also jetzt bin ich auch hier schon bei Pantomime Radio, Entschuldigung.
Aber Colaflasche ist, glaube ich, ein nachvollziehbares Bild, ja.
Und wenn ich mich richtig erinnere, dachte ich, ja, das ist aber crazy, dass sie jetzt Leute feiern, die nicht zu essen kriegen.
Ja, aber ich meine, wir hatten erst, zumindest gilt das ja für die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, so ein Statussymbol, dicker Bauch. Es läuft wieder, möglicherweise auch die Antwort darauf, neue ästhetische Ideale. Mit aller Problematik, die damit dann beginnt und einhergeht. Also ich meine, wenn man Marilyn Monroe, hatten Sie gerade als Beispiel genannt, als Frauenbild nimmt und dann Twiggy dagegen hält und sich fragt, was ist gesünder für einen menschlichen Körper, dann fällt die Antwort in aller Regel relativ klar aus.
Also Frau Lawson selber hat gesagt, sie sei da damals einfach viel zu dünn gewesen. Und das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich kann das nachvollziehen, dass sie das sagt. Man kann jetzt eine junge Frau, die mit 16 Jahren da vor die Linsen von Helmut Newton und den tollsten Fotografen geworfen wurde, nicht vorwerfen, dass sie eigentlich schuld ist an Bulimie und Unterernährung heute.
Nee, man müsste das eher dem Betrieb vorwerfen und die Frage stellen, wie weit das auch so eine Art Startpunkt war für eine ganz ungesunde Entwicklung.
Unbedingt. Und ja. Also das, wenn man das historisch man tut ja Unrecht, wenn man es an der Person festmacht, aber der Zeitpunkt, zu dem ihre Karriere begann, der war sicher so. Und jetzt kommt jemand nach vorne.
Alles klar, ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. Genau. Hallo, Sie sind?
Hallo, ich bin Fenja. Wollte nur gerne da einmal differenzieren, weil nur, dass die Twiggy jetzt eine sehr dünne Frau oder ein sehr dünnes Mädchen damals noch war, heißt nicht automatisch, dass sie essgestört war.
Nee, sie hat ja auch selber gesagt, ich war zu dünn damit. Ich halte mich an das, was die sagt, ich weiß das nicht.
Genau, ich wollte da nur noch mal die Klarstellung machen, weil es jetzt...
Aber interessant, dass Sie darauf reagieren. Ist das denn ein großes Thema?
Naja, also bei aller Schwierigkeit, die natürlich von Model-Idealfiguren, die da mitschwingt, sollte man keinen Körpertypus shamen.
Ja. Also genau, Body-Shaming ist ja so, genau. ist so ein Stichwort der Debatte der letzten, also einer jüngeren Debatte, auf jeden Fall jünger als Twiggy. Okay, aber natürlich, es gibt so das Stichwort Fat-Shaming, also das in die Richtung, dass man eher sagt, hey, macht Leute nicht dafür fertig und gebt ihnen nicht das Gefühl, sie seien nicht normal, wenn sie etwas runder, kurviger sind, dergleichen. Okay, interessanter Punkt, dass Sie das auch in die Richtung sagen. Weil das Problem ist ja häufig schon, selbst wenn die Menschen selbst einfach nur dünn sind beispielsweise, vermittelt sich ja durch die Modefotografie, durch diese Bilder, die transportiert werden, ein Idealbild möglicherweise für junge Frauen, für die das nicht so natürlich ist, so dünn zu sein.
Klar, völlig klar. Genau, also mir ging es jetzt wirklich darum, den Punkt zu machen, ganz klar zu sagen, man sollte keine Frau aufgrund ihres Körpers auf eine bestimmte Art deuten und nur weil eine Frau sehr dünn ist, nicht direkt den Schluss daraus ziehen, dass sie essgestört ist, was glaube ich auch zu häufig passiert und nahegelegt wird, dadurch, dass dünne Körper häufig in Kombination mit Essstörungen diskutiert werden.
Mhm. Ich würde noch weitergehen und sagen, auch kein Mann.
Völlig klar, ja. Genau.
Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Einwurf. 70 Jahre Twiggy. Frank-Walter Steinmeier. Heute hat er Halbzeit. Seit 2,5 Jahren ist der Mann Bundespräsident. Friedrich Köppersbusch ein guter?
Ja, also muss ich ehrlich sagen, ich habe mich gefragt, kann ein Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Außenminister Frank-Walter Steinmeier ersetzen, weil ich ihn da eher produktiv fand, wenn man denkt an seine Versuche, eine Runde in Wien zur Befriedung des Syrien-Konflikts hinzubekommen, seinen Beitrag, damit natürlich auch den Beitrag der Bundesregierung, damals zu dem inzwischen füsilierten Iran Atomvertrag und dachte mir, naja, da ist er ja irgendwie stillgelegt. Es war ein Geniestreich von Sigmar Gabriel, Frau Merkel, den Steinmeier durch den Hosenträger zu spielen, weil die SPD hatte einfach keine Mehrheit und Frau Merkel ist verhungert, weil sie keinen Kandidaten, keine Kandidatin hatte. So, und dann sehe ich bei Herrn Steinmeier, dass er leise ist. Er ist, glaube ich, Diplomat geblieben in diesem Amt. Das kann man gut oder schlecht finden. Sein Vorgänger Gauck war eher laut. Er hat auch eine große, vom Bundespräsidenten werden ja seit Roman Herzog immer die großen Reden, spätestens seit Herzog erwartet. Und er hat eine gehalten, die fast unbeachtet blieb. Da bezog er sich auf Bloch an seinem ersten Tag der Deutschen Einheit als Staatsoberhaupt und sagte den schönen Satz, Heimat liegt in der Zukunft. Und es liegt für mich fast auf der Amtszeit seines Vorgängers. Also wenn das 2015 ein Bundespräsident gesagt hätte, okay, da kommen 800.000 Menschen und wisst ihr was, die machen euch nicht die Heimat kaputt. Irgendeine nostalgische Vorstellung von so schön ist die Heide und da laufen nur blond-blauäugige Spezialgermanen rum, sondern die gemeinsame Heimat liegt, dann lasst uns sehen, was wir daraus machen können. Also das hat mir besser gefallen als Gauck, der damals eher mit dem Thema Verantwortung übernehmen, Militarismus, die Deutschen waren glücksüchtig und müssen jetzt überall mitschießen, die können sich nicht auf ihren Pazifismus ausruhen. Das war ja mehr so das Generalthema der Gauckschen Amtszeit.
Jetzt kriege ich fast Verteidigungsreflexe für Joachim Gauck, aber nee, lassen wir das. Wir reden ja über Frank-Walter Steinmeier.
Verteidigungspolitik ist ja sein Ding.
Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, was Sie so eingeleitet haben, dass das eben kaum gehört wurde. Mhm. Diese gute Rede, ich hab sie gehört, wahrscheinlich aus journalistisch-beruflichem Interesse heraus und stimme Ihnen zu, aber muss dann natürlich die Frage stellen, warum hört man ihn denn dann nicht so, wie man ihn hören müsste. Liegt das auch an der Person Frank-Walter Steinmeier oder liegt das an den Zeiten?
Ich kann aus seiner ganzen Karriere, er war ja auch Kanzleramtsminister, es gibt auch Kritik, Stichwort Affäre Kurnaz, Stichwort indirekte Unterstützung der Amerikaner im Golfkrieg. Aber ich kann mich aus seiner ganzen Karriere an keine Polemik von ihm erinnern. Also das ist so einer, wo du sagst, gut, dass er nie Generalsekretär war.
Mhm. Aber ist das dann die Rolle des Bundespräsidenten? Weil wir haben ja leider das Problem, dass wir da eigentlich zwei davon haben. Ne? Wir haben eine präsidiale Kanzlerin, die sehr vermittelt, die ja im Prinzip immer wunderbar in alle Richtungen blinkt. Und wir haben einen Bundespräsidenten. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen wenig, oder das ist jetzt mein Gauck-Verteidigungsreflex, dass ich sage, so ein bisschen Steuerung, Orientierung, wo geht's hin? Ein bisschen Provokation möglicherweise auch könnte dieser politischen Landschaft vielleicht ganz gut tun.
Also ohne Herrn Steinmeier jetzt komplett aus Herrn Gauck begründen zu wollen, aber Herr Steinmeier war dann eben auch einfach mal um 5.45 Uhr aufgestanden zum 80. Jahrestag des Überfalls auf Polen. In Polen immer um 5.45 Uhr an diesem schlimmen historischen Tag gibt es Glockengeläut. Und er sagt einfach, ich teile das mit euch und ich übernehme hier nochmal Verantwortung. Und Herrn Gaucks Idee zum gleichen Thema 5 Jahre vorher war, dass er an der Westerplatte sprach und in Richtung Sowjetunion, in Richtung Russland pöbelte und sagte, wir werden Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen, was damals einen großen Historikerstreit ausgelöst hat. Also da ist mir dann auch ein leiser Bundespräsident, der hat schon, ich meine, er ist 2 Jahre im Amt, hat 62 Auslandsreisen gemacht, das ist ja schlimmer als ein Außenminister, ist mir lieber als einer, der zuspitzen kann und damit aber auch ordentlich Porzellan zerschlägt.
In Amerika würde man jetzt rufen, wenn man zufrieden ist, 4 more years. Wollen Sie schon mal anfangen zu rufen, Frank Walter, bitte nochmal 5 im Schloss Bellevue?
Also er ist da sehr sicher untergebracht vor der Gefahr, SPD-Vorsitzender werden zu müssen. Ja.
Aber apropos, das noch ganz kurz. Das war ja sozusagen sein erstes Gesellenstück als Bundespräsident, dass er damals nach der Bundestagswahl, als irgendwie alle gesagt haben, ach nö, wir wollen nicht regieren, gesagt hat, nee, ihr müsst aber. Wenn wir ehrlich sind, er hat das vor allem einer Partei gesagt, nämlich seiner eigenen. Jetzt ist da die große Frage, hat er dem Land damit einen Gefallen getan? Hat er der SPD damit einen Gefallen getan? Fällt die Antwort unterschiedlich aus?
Er hat getan, was des Amtes des Bundespräsidenten ist, das so konstruiert ist, dass der Bundespräsident, dass unser Staatsoberhaupt so wenig wie möglich zu sagen hat, Lehre aus Weimar, aus der Weimarer Verfassung gesagt, es muss so dringend als möglich regiert werden, da ist eine Möglichkeit, ihr müsst es machen. Und ihr könnt nicht nach jeder Wahl, die euch nicht passt, das Volk fragen, wählt auch nochmal anders.
Friedrich Köppersbusch war mein Gast in dieser Stunde. Ich sage Ihnen erstmal herzliches Dankeschön.
Sehr gerne, war meine Ehre.
Ich sage Dankeschön an das Publikum, das heute da war. Offenes Studio, immer am Donnerstag ab jetzt. Das ist die Idee, die wir hier haben. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail. offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de, das ist die Adresse. Und dann können Sie dabei sein. Schreiben Sie Namen und das Wunschdatum, wann Sie da sein wollen. Und dann sehen wir uns hier.